Beispiel Kiew. Die Stadt war im Frühjahr Ziel massiver Angriffe. Da bestand also akut der Grund zur Flucht. Diese Angriffe hat die Ukraine dann aber erfolgreich abgewehrt und es war lange ziemlich ruhig. Das kann sich natürlich jederzeit wieder ändern. Wie gehen Geflüchtete ihren Erkenntnissen nach denn mit so einer Situation um?
Also das Allerwichtigste an der ukrainischen Fluchtbewegung ist, wie unglaublich schnell sich Menschen in beide Richtungen bewegt haben. Wir hatten, und ich gebe Ihnen jetzt nur die Zahlen für Polen, bis Ende Juni, weil die polnischen Grenzschützer genau zählen, wie viele Menschen aus der Ukraine ins Land kommen. Wir hatten in dieser Zeit, Februar bis Juni, 4,4 Millionen Menschen, die nach Polen kamen. Aber wir hatten auch 2,4 Millionen Menschen, die in die andere Richtung, in die Ukraine gegangen sind. Und der genaue Zeitpunkt, ab dem jeden Tag mehr Menschen in die Ukraine zurückgegangen sind, als gekommen sind, war Mitte April, als sich herumgesprochen hat, Kiew ist sicher. Also wir sehen hier sehr, sehr klar, dass die Zahl der Ukrainerinnen und ihre Kinder, die in der EU sind, vom Kriegsverlauf in der Ukraine direkt abhängt. Und dass die allermeisten im August mehr als 100.000 mehr in die Ukraine zurückgekehrt sind, als Menschen gekommen sind. Die allermeisten wollen zurück, sobald es geht.
Geflüchteten aus Syrien und Afghanistan käme das vermutlich überhaupt nicht in den Sinn. Als die ihr Land verlassen haben, da war ihnen ja wohl klar, dass sie alles zurücklassen und auch in absehbarer Zeit nicht mehr zurückkehren. Vermutlich nie. Also wie unterscheidet sich die Fluchtbewegung von 2015 oder 2016 von der aus der Ukraine in diesem Jahr 2022?
Der erste große Unterschied ist die Zahl. So viele Menschen wie hier in wenigen Wochen im Februar, März und dann auch noch im April in die EU gekommen sind, so eine schnelle, so eine große Fluchtbewegung gab es in der Welt seit Anfang der 70er Jahre, seit einem halben Jahrhundert nicht mehr. Das Zweite, was sie unterscheidet, ist, das sind direkte Nachbarn Europas. Die können nur nach Polen, nach Rumänien, in die Slowakei fliehen. Und die sind tatsächlich, die Frauen und Kinder, geflohen und haben die halbe Familie zurückgelassen. Die Männer haben gekämpft. Und das Ziel dieser getrennten Familien ist es, sich so schnell wie möglich zu vereinen, also zusammenzukommen. Und das dritte Entscheidende ist, dass die Ukrainer tatsächlich überzeugt sind, ihr Staat wird das Territorium zurückerobern. Jetzt geht es also darum, bis zu diesem Zeitpunkt, und das wird ein harter Winter, auch für die Aufnahmeländer, weil es sehr viele sind, aber bis zu diesem Zeitpunkt auszuharren und dann in die Heimat zurückzukehren. Und das ist in Afghanistan oder auch in Syrien, wo der Bürgerkrieg ja schon jahrelang gelaufen ist und sich Russland 2015 auf die Seite von Assad stellte und damit jede Hoffnung auf eine Rückkehr für viele zerstört hat, ganz anders gewesen.
Sie haben gerade schon von den Aufnahmeländern gesprochen. Welche Konsequenzen sollten denn dann diejenigen daraus ziehen, die vor allem ja den Frauen und den Kindern Zuflucht gewährt haben? Also sowohl auf staatlicher Seite, aber auch auf privater Ebene. Denn viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind ja auch privat untergekommen.
Ja, um klar zu sagen, ohne die privaten Aufnahmen wäre diese große Zahl nicht zu bewältigen gewesen. Das ist in Polen so, das ist in den baltischen Staaten, aber auch in Deutschland so. Das Entscheidende ist, wenn man sich ansieht, wie viel Prozent der Bevölkerung hier in wenigen Monaten in bestimmte Länder gekommen sind und aufgenommen wurden, sind das unglaubliche Zahlen. In Tschechien, mit einer Bevölkerung von 10 Millionen Menschen, sind 430.000 Ukrainerinnen, die einen Antrag auf temporären Schutz gestellt haben. Auch Baden-Württemberg hat mit geschätzt derzeit 130.000 Ukrainerinnen im Land 30.000 mehr Menschen aufgenommen als das große Frankreich. Was wir sehen ist, die allerhöchsten Aufnahmezahlen sehen wir in den baltischen Staaten, in Tschechien, in Polen und in der Slowakei. Dann kommen schon Länder wie Österreich, Deutschland oder Irland, allerdings immer noch sehr viel weniger proportional als in Tschechien. Und dann kommen die großen Flächenstaaten der EU, Spanien, Italien und Frankreich, die zusammen weniger Menschen aufgenommen haben als nur Tschechien. Das heißt, die Herausforderung besteht in diesem Winter darin, auch die Aufnahmebereitschaft in anderen Staaten, wie in Frankreich, wo noch immer Zehntausende staatliche Aufnahmeplätze unbelegt sind, hier Anreize zu schaffen, zu informieren, dass Ukrainerinnen auch dorthin gehen.
Das heißt, wir planen aber für einen Winter, vielleicht für ein Jahr, und versuchen, die Lebenszeit dieser Leute nicht zu verschwenden und ansonsten aber auch irgendwann wieder Abschied zu nehmen.
Die entscheidende Frage ist, wie geht der Krieg aus? Wenn sich Putin durchsetzt, wenn er die Infrastruktur der Ukraine zerstört, wenn er das Land in die Vergangenheit zurückbombt, die Wirtschaft zerstört, das Land teilt, dann werden die Männer, die jetzt in der Ukraine kämpfen, vielleicht zu ihren Frauen und Kindern kommen. dann hätten wir eine Flüchtlingsbewegung, wie sie Europa noch nie erlebt hat. Dreht sich aber das Blatt, gelingt es der Ukraine, ihren Staat zurückzuerobern, unterstützt die Europäische Union die Ukraine mit Waffen, aber auch finanziell und dann im Wiederaufbau mit einer Perspektive, dann werden sehr viele in die Ukraine zurückkehren. Und in der Zwischenzeit ist das Beste, was diesen Kindern und Frauen passieren kann, dass sie Deutsche kennenlernen, im Falle derjenigen, die hier sind, Deutsch lernen, die arbeiten können, eine Arbeit finden. Das ist ja alles rechtlich erlaubt. Das nützt natürlich auch dem extrem angespannten Arbeitsmarkt in Deutschland, der überall nach Arbeitskräften sucht. Und das nützt und stärkt die Autonomie der Geflüchteten. Aber am Ende glaube ich, dass die allermeisten, das sehen wir jetzt schon, zu ihren Familien zurück wollen.